Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen Sohn erhöht und ihm Anteil gegeben an deiner himmlischen Herrlichkeit. Sei jetzt mitten unter uns und stärke in uns das Vertrauen, dass auch wir zu dieser Herrlichkeit in der ewigen Gemeinschaft mit dir berufen sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Hören wir die Epistel zum Fest der Himmelfahrt Christi in der Apostelgeschichte des Lukas im ersten Kapitel. Jesus zeigte sich den Aposteln nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Hört das Evangelium für den heutigen Feiertag bei Lukas im 24. Kapitel. Ehre sei dir, o Herr. Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel und priesen Gott. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wir hören noch einmal aus dem gerade gehörten Evangelium. Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Herr, wir bitten dich, lass uns ruhig werden. Öffne unsere Ohren und Herzen für dein Wort. Sprich du zu uns. Das bitten wir durch ihn, Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, was feiern wir eigentlich am Fest Christi Himmelfahrt? Hört sich an wie eine dumme und fast überflüssige Frage. Aber so dumm, meine ich, ist die Frage gar nicht. Denn es geht um die ganz entscheidende Frage, was denn dieser Tag für unseren christlichen Glauben bedeutet und welche Konsequenzen dieser Tag, dieses Geschehnis heute für unseren Glauben hat. Im Neuen Testament ist nur vereinzelt von der Himmelfahrt die Rede und dann nur in sehr sparsamen Worten, ohne große Ausmalung, wie ich es gerade auch noch einmal aus dem Lukas-Evangelium verlesen habe. Da wird eigentlich ganz nüchtern nur gesagt, dass er sie segnete und vor ihren Augen aufgehoben wurde gen Himmel. Erst in späteren Texten außerhalb der Bibel, wie zum Beispiel im apokryphen Petrus-Evangelium, wird die Himmelfahrt ausgeschmückt. Ganz zu schweigen, wir kennen das alle, von den vielen Bildern, gerade den mittelalterlichen Bildern, die das Ereignis der Himmelfahrt in besonderer Weise künstlerisch dargestellt haben, mit einem weit geöffneten Himmel, mit den Scharen von Engeln in großen, man möchte fast sagen, manchmal Schinken, in denen dieses Ereignis festgehalten wurde. Nüchtern gilt es allerdings doch zu fragen, worum geht es eigentlich heute in der Sache? Ist Gott denn irgendwie oben? Wir wissen alle, dass das alte Weltbild längst überholt ist. Der Himmel ist ja nie nur oben, er ist genauso immer auch unten. Die Himmelfahrt hat auch nichts mit einer Art Raumfahrt zu tun. Wie sehr solche Anschauungen daneben gehen können, macht ein Beispiel deutlich. Ein Freund Goethes, der Schweizer reformierte Pfarrer und Schriftsteller Johannes Caspar Lavater, hat den in den Himmel erhöhten Christus tatsächlich 1769 als den ersten Raumfahrer aufgefasst, indem er versuchte, die Geschwindigkeit der Himmelfahrt Christi zu berechnen. So absurd und verrückt das sein mag, es stößt uns auf die Frage, was ist denn nun der Glaubenssinn von Christi Himmelfahrt? Worum geht es eigentlich? Dabei müssen wir wohl zunächst jene falschen Vorstellungen beiseite schaffen, den weltanschaulichen Schutt aus dem Weg räumen, der sich um die Himmelfahrt Christi angesammelt hat. Dabei geht es mir nicht, damit ich bitte nicht falsch verstanden werde, um sogenannte Entmythologisierung, von der ich gar nichts halte, sondern es geht mir vielmehr um das Ernstnehmen der Heiligen Schrift in ihren nüchternen Aussagen zum heutigen Thema. Denn am Ende unserer Himmelfahrtserzählung, wie wir sie aus der Apostelgeschichte des Lukas gehört haben, steht ja schon der auffällige und der mahnende Satz: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht in den Himmel? Also mit anderen Worten, es macht keinen Sinn, in den Himmel zu starren. Es geht offenbar um etwas anderes. Wieder ist es Martin Luther, liebe Gemeinde, der in dieser Frage den richtigen Weg gewiesen hat. Ich finde, das tut er sehr oft. Und dann kann man die wenigen Aussagen, die er zu manchen Themen auch, ja, wo man heute sagen kann, da hat er daneben gegriffen, verzeihen. Und die sind auch in der Fülle seiner Aussagen und seiner Theologie, das sei nur hier an der Stelle mal nebenbei bemerkt, auch ein verschwindend geringer Anteil seiner Theologie und seiner Aussagen. Also, was sagt Martin Luther? Er räumt gründlich auf mit den märchenhaften Vorstellungen vom Himmel Gottes. Wieder, muss man leider auch an der Stelle sagen, wieder gegen die reformierten Schweizer Theologen, die tatsächlich an der Vorstellung eines ganz oben lokalisierten Himmels festhalten wollten. Und gegen diese für ihn kindische Vorstellung hat Luther, wie er das sehr gut konnte, recht scharf formuliert. Ich zitiere: Sie werden uns daher schwärmen, wie man Kindern pflegt, vorzubilden, einen Gaukelhimmel, darin ein gülden Stuhl stehe und Christus neben dem Vater sitze, mit einer güldenen Krone, gleich wie es die meisten Maler malen. Aus welchen kindischen Gedanken muss man denn weiter folgen? Dass sie auch Gott selber an einen Ort im Himmel auf denselbigen güldigen Stuhl binden. Die Schrift aber lehrt uns, dass Gotts rechte Hand nicht sei ein sonderlicher Ort, da ein Leib solle sein, sondern sei die allmächtige Gewalt Gottes, welche zugleich nirgends sein kann und doch an allen Orten sein muss. Immer wieder polemisiert Luther gegen ein solch naiv räumliches Verständnis von Gott im Himmel und von Christsein bei Gott. So zum Beispiel, ich zitiere wieder: Ach, kindisch und albern reden sie vom Himmel, auf dass sie Christo einen Ort droben im Himmel machen, wie der Storch ein Nest auf einem Baum, und wissen selbst nicht, was und wie sie reden. Bei einem solchen oben in den Raum vorgestellten Ort Gottes kann aber der Glaubenssinn, so will Luther deutlich machen, der Himmelfahrt nur zu einer Karikatur verzerrt werden. Dazu ein letztes Mal, Luther. Was es aber ist, Christum gen Himmel fahren und sitzen, wissen sie nicht. Es geht nicht also zu, wie du aufsteigest auf einer Leitern ins Haus, sondern da ist, dass er über alle Kreaturen und in allen und außer allen Kreaturen ist. Dass er aber leiblich hinaufgenommen ist, ist geschehen zum Wahrzeichen. Was meint Luther mit diesem Wahrzeichen? Und damit wären wir auch bei der eigentlichen Beantwortung unserer Fragen nach dem Himmel und der Himmelfahrt. Himmel, so will Luther deutlich machen, Himmel, das ist die Dimension Gottes. Und im Neuen Testament steht auch immer die Himmel, der Plural. Also es ist eben nicht das Firmament gemeint, die Himmel als Dimension Gottes, wo Ort und Raum im irdischen Sinne aufhören, die Ewigkeit beginnt. Der Himmel ist Gottes lebendige Gegenwart, die letzte Wirklichkeit außerhalb unserer irdischen Wahrnehmung. Aber ein Geheimnis, das die Weltwirklichkeit umgreift und durchdringt. Gott ist ganz bei der Welt und doch ewig von aller Weltwirklichkeit ganz unterschieden. Daher ist der Himmel nicht oben, sondern, liebe Gemeinde, er ist die Mitte. Die Mitte, die überall ist, ganz diesseitig und eben ganz jenseitig. Oder wie es Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt hat: Der Himmel ist mitten im Diesseits jenseitig. Der Himmel ist mitten im Diesseits jenseitig. Himmelfahrt ist also die Aufnahme Jesu in diese göttliche Dynamik, aber keine Raumfahrt. Dieses Wahrzeichen beschreibt äußerlich und an der Grenze unserer Vorstellungskraft und Sprache die endgültige Vereinigung Jesu mit dem lebendigen Gott, seine Teilhabe an Gottes Allgegenwart. Das geschieht nicht um seiner selbst willen, sondern hat Konsequenzen für uns als Glaubende. Zwei Konsequenzen möchte ich nennen. Die erste: Christus geht zum Vater, damit überall, wo er ist, auch Christus ist. Jesus scheint bei der Himmelfahrt von der Erde entrückt, aber in Wirklichkeit tritt er so seine universale Herrschaft an. Er ist im Himmel nur, um zugleich überall auf der Erde sein zu können. Genau deshalb wird im heutigen Evangelium von seinen Jüngern berichtet, dass sie mit großer Freude nach Jerusalem zurückkehrten. Denn in Gottes Gegenwart bleibt der erhöhte Christus uns allen gleichsam nah. Und eine zweite Konsequenz: Himmelfahrt beschreibt das eigentlich Unbeschreibbare und Unglaubliche. Im Himmel regiert ein Mensch. Der Mensch Jesus Christus, der er ist und bleibt, der Sohn Gottes, wahrer Gott, der er ist und immer war. Gottes unbegreifliche Nähe zu uns, sie ist jetzt immer auch die Nähe Jesu Christi. Nur durch seine Himmelfahrt kann er uns überall nah sein, zum Beispiel auch im heiligen Abendmahl. Er ist in Ewigkeit unser Fürsprecher beim Vater, derselbe in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, gestern und heute und in Ewigkeit. Wie Jesus in seinem irdischen Leben ganz für seine Jünger und die Menschen, denen er begegnete, da war, so ist er auch jetzt für uns da. Was feiern wir also? Wir feiern, dass Christus uns nahe ist, egal wo wir auch sind, weil er durch seine Himmelfahrt überall ist. Wir feiern, dass mit Christus der Himmel auf die Erde gekommen ist und sich seit seiner Himmelfahrt Erde und Himmel berühren. Wir feiern, dass er aufgefahren ist gen Himmel und zur Rechten Gottes des Vaters herrscht. Wir feiern, dass Jesus Christus als König herrscht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der stärke und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns miteinander antworten auf das gehörte Wort Gottes, indem wir das Glaubensbekenntnis aller Christen miteinander beten. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Im Frieden lasst uns beten durch unseren Herrn Jesus Christus, der zu Rechten des Vaters sitzt als der Herr über Himmel und Erde. Für das ganze Volk Gottes, dass der Herr es sammle und bereite, seinen Heiligen Geist zu empfangen. Für die Bischöfe, Kirchenleitungen, Pfarrer, alle Mitarbeiter der Kirche und für unsere Gemeinde. Dass der Herr uns zu glaubwürdigen Zeugen mache, damit durch unser Wirken Gottes Liebe sichtbar werde in der Welt. Lasst uns beten, Herr, erbarme dich. Für die Jugend unserer Gemeinden, dass der Herr sie bereit mache zur Mitarbeit und zum Dienst. Lasst uns beten, Herr, erbarme dich. Für unser Volk, für ganz Europa und den ganzen Erdkreis, für den Frieden in Israel, dass der Herr die Menschheit in allen Nöten vor Verzweiflung bewahre und zu Eintracht und Frieden führe, lasst uns beten, Herr, erbarme dich. Für die Vereinsamten und Verlassenen, für die Kranken und Sterbenden, dass der Herr ihnen nahe sei mit seinem Trost, lasst uns beten, Herr, erbarme dich. Für unsere im Glauben Entschlafenen und für uns alle, dass der Herr uns bei seiner Wiederkunft zur ewigen Herrlichkeit erwecke, lasst uns beten, Herr, erbarme dich. Ewiger Vater, du hast deinen lieben Sohn aufgenommen in deine Herrlichkeit. Wir bitten dich, lass uns ihm nachfolgen auf seinem Weg, damit wir auch mit ihm teilhaben an der ewigen Freude. Mit ihm und dem Heiligen Geist sei dir, allmächtiger Vater, Ehre und Preis heute und alle Zeit. Und in alle Ewigkeit. Gemeinsam lasst uns beten, wie Christus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Herr, segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.